Radio 1 mit dem Medienmagazin. In circa einer Viertelstunde spreche ich mit Stefan Seibert vom Ministerium für sichere Informationen. Aber er ist schon da als Thilo Jung. Thilo, wie würde Stefan Seibert den Cyberkrieg erklären?
Er würde sich erstmal für diese Frage bedanken, Herr Wagner.
Und, immer gern.
Er würde sagen, Cyberwar ist immer ein schönes Argument, weil es immer das schlimmstmögliche aller Szenarien ist. Und gerade jetzt auf den Angriff des TV-Senders, keiner weiß so richtig, was passiert ist. Es kann alles möglich gewesen sein. Aber aus Regierungssicht ist es doch auf jeden Fall praktisch, die schlimmstmögliche Variante ins Spiel zu bringen.
Also es kann zum Beispiel auch der französische Geheimdienst sein, der dort etwas gefaked hat. Ja. Das gehört zur Desinformation überhaupt von Geheimdiensten.
Es gibt False Flag Operations gibt es, ja.
Genau. Aber das sind jetzt wieder auch dann, müssen wir aufpassen, Verschwörungstheorien möglicherweise.
Ne? Sowas lehnen wir als Regierung ab.
Fakt ist, der Fernsehsender war gestört. Warum gestört und wie lange?
Das weiß kein Mensch.
Das wissen bestimmt die, die es gemacht haben, aber das ist noch nicht ganz zweifelsfrei geklärt.
Unser Interesse ist natürlich, dass es die Terroristen waren.
Wer ist unser Interesse vom Ministerium für sichere Informationen? Ja,
aus Regierungssicht.
Warum denkst du das?
Ja, weil die Terroristen doch das Böse sind und damit beweisen wir einfach nur mal, wie böse sie eigentlich sind.
Okay, dazu vielleicht zu der Philosophie dieser Figur. Stefan Seibert in einer Viertelstunde. Jetzt erstmal der Abgleich wieder mit dem elektronischen Kalender. Ich stehe auf West-Berlin.
Radio 1 macht rüber in Westen. Ich stehe auf Berlin. Der West-Berlin Musik-Talk. Am 21. April von 19 bis 21 Uhr in der Nikolaikirche.
Sie hören Radio 1 mit dem Medienmagazin und wenn Sie denn dem Second Screen oder dem First Screen oder wie auch immer Sie das bezeichnen wollen, die Begleitkanalisierung zum Medienmagazin verfolgt haben, dann werden Sie schon eine kleine Indiskretion bemerkt haben und natürlich auch akustisch war Thilo Jung schon zu hören. Herzlich willkommen nochmal und wer sich erst nur optisch präsentiert hat über Twitter.com Medienmagazin war Alex Theiler. Er ist Produzent, Cutter, was weiß ich, was du alles bist.
Beim Format Kamerakind, Tonkind.
Kamerakind, genau. Bei Jung und Naiv, diesem Format, was ja auch das Grimm-Institut gewürdigt hat durch den Grimme Online Award. Und es war lange Zeit still um Thilo Jung. Seit wie vielen Wochen bist du nicht mehr richtig in Erscheinung getreten? Zumindest auf deinen Social Media?
Ich glaube 4 Wochen.
Das hatte einen Grund. Das war so ein kleiner missverstandener Scherz, der große Wellen auslöste. Das nannte man dann Shitstorm. Ist das jetzt dein erstes Radiointerview live nach diesem Shitstorm? Kann man das so nennen?
Das kann man so nennen, Jörg. Ja.
Aber du bist nicht einfach wieder vorgekrochen aus dem Loch, sondern du hast dich mit einem neuen Produkt gemeldet. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht erstmal, du hast dich hier mal in dieser Sendung als Jon Stewart-Fan geoutet, der die Daily Show gemacht hat in den USA. Mhm. Und jetzt war ja ein bemerkenswertes Interview am 5. April von einem, der es ähnlich macht, nämlich John Oliver, mit Edward Snowden. Hast du das verfolgt?
Ja, ich war total gespannt, weil ich meine, das ist ja auch ein Traum, also glaube ich, hoffentlich von vielen Journalisten, Edward Snowden zu interviewen. Und da war man natürlich ein bisschen neidisch, dass Kollege Oliver ihn tatsächlich bekommen hat in Moskau.
Und was ja gar nicht so normal ist, weil der ist ja ein Ausgewiesener, eigentlich läuft er unter Satiriker, kann man das so sagen?
Ja.
Mit seiner
er ist ein Comedian, klar.
Mit seiner Show, die er dort macht. Und hören wir mal einen ganz kleinen Ausschnitt, den ich vorbereitet habe, um auch mal deutlich zu machen, warum wir jetzt gerade darüber sprechen und dich im Studio haben.
702 Surveillance, can they see my dick?
Yes. The FISA Amendments Act of 2008, which Section 702 falls under, allows the bulk collection of internet communications that are one end foreign.
Bulk collection, now we're talking about my dick. You get it.
It's not what I expect.
You get it, though, right?
I do.
Right, because of, yeah, because, yeah, anyway.
So if you have your email somewhere like Gmail, hosted on a server overseas or transferred overseas, or at any time crosses outside the borders of the United States, your junk ends up in the database.
Also ganz kurz nur zusammengefasst, also wenn man ein Bild von seinem Geschlechtsteil macht und das seiner Liebsten schickt, muss man davon ausgehen, dass die NSA das auch zur Kenntnis nimmt. Irgendwie wird das gespeichert und damit...
Das musst du wissen, Jörg, ne?
Ich weiß nicht, ob ich das wissen muss. Die Frage ist, schadet das, wenn die NSA solche Bilder sammelt? Und das ist ja das Interessante. Plötzlich hören alle zu und denken, Edward Snowden, wieso, was hat das damit zu tun? Und das ist genau der Effekt, den natürlich John Oliver wollte. Er hat also diese Unmengen an Daten, die Edward Snowden dort herausgetragen hat und geleakt hat, mal runtergebrochen auf eine Datei, die für alle verständlich ist. Und damit wird ganz klar, was eigentlich die NSA macht. Sie sammelt alles wild. Ja. Und man ist dann, ob man will oder nicht, möglicherweise dort gespeichert. Und du hast im Prinzip, also ich weiß nicht, habt ihr Kontakt, John Oliver und du, diese Frage in deinem Format Jung und Naiv auch schon mal gestellt?
Ja, wir hatten mal eine Straßenumfrage gemacht, warum es eigentlich so schlimm ist, wenn die NSA meine Penisbilder hat.
Und was ist dabei rausgekommen?
Da war alles die einhellige Meinung, nee, wäre nicht so gut, das fände ich zu intim.
Wir tasten uns weiter an das Thema ran. Mhm. Wir kennen Jan Böhmermann, wir kennen die Heute-Show und wir kennen Extra 3. Hören wir mal in die aktuelle Ausgabe von Extra 3 hinein.
Natürlich nimmt Deutschland sehr viele Flüchtlinge auf. Ich glaube, weltweit am meisten. Ich glaube schon, oder? Bestimmt. Doch. Doch. Auf Platz 1? Gut, auf Platz 1 steht Pakistan. Dann kommt Libanon und Iran auf Platz 2 und 3. Aber dann kommt eigentlich an nächster Stelle, es kommt die Türkei, ja, Jordanien, Äthiopien und Kenia, aber dann ist natürlich Deutschland ganz vorne mit dabei. Also hinter Tschad, Uganda, Irak und Jemen, die nehmen auch mehr Flüchtlinge auf als wir. Aber dann natürlich auf dem nächsten Platz Südsudan, Frankreich, Ägypten, Kamerun und Sudan. Und dann Deutschland.
Immerhin eine Statistik, sehr unterhaltsam präsentiert. Und man hört zu und denkt vielleicht darüber nach. Ein Trend, der dort inzwischen sicht- und hörbar wurde. Thilo, dass man also Statistik nicht mehr in der Tagesschau erklärt bekommt oder in den Tagesthemen, sondern durch die NDR Extra 3 Satire-Sendung?
Ja, ich meine, Satire kann einfach helfen, eine neue Perspektive auf eine, es gibt ja keine neue Sachlage, aber einfach nur eine neue Perspektive darauf zu bekommen. Also ich meine, wenn uns immer in den Nachrichten verklickert wird, dass wir immer mehr Flüchtlinge aufnehmen und immer neue Rekordzahlen und so weiter haben, aber das dann mal in einer anderen Perspektive vermittelt zu bekommen und dass da gesagt wird, aber im Grunde ist Deutschland immer noch ein richtig, da steckt noch sehr viel Potenzial dahinter, ist es wichtig, dass die Leute das zu hören bekommen.
In der Sendung Die Anstalt, auch ein Satireformat vom ZDF, wurden auch Statistiken in der jüngsten Ausgabe, da ging es um Griechenland, gezeigt. Und der Überraschungsgast war ein echter Zeitzeuge, der die Nazi-Besetzung Griechenlands noch damals live als Kind miterlebte. Das ist dann schon nicht mehr lustig. Da bleibt einem dann doch der Lacher im Hals stecken, wenn man sowas sieht. Da wird dann plötzlich aus Satire plötzlich toter Ernst, wo man auch vermutet, das wäre eigentlich Stoff für eine Sendung, die eben nicht aus dem Comedy-Satire-Bereich zu vermuten ist. Alex, hast du das wahrgenommen?
Also ich habe die Sendung auch gesehen. Die letzten 5 Minuten waren natürlich sehr emotional und nicht unbedingt das, was man von einer Unterhaltungssendung erwartet. Aber wenn es jetzt 60 Minuten lang nur um denjenigen gegangen wäre, dann hätten die meisten einfach nach 10 Minuten wieder abgeschaltet. Das heißt also, die Leute brauchen so ein bisschen Sandwich-Technik. Ja? Die brauchen immer irgendwas Humorvolles, wo ich mal ein bisschen erleichtert lachen kann, ein bisschen schmunzeln und dann wieder eine harte Information dahinter. Und dann wieder ein Lacher und wieder eine Information.
Das Lustige ist irgendwie, die ganzen Satire und Kabarettisten heutzutage werden immer ernster. Und die Journalisten oder viele Journalisten versuchen es einfach, indem man immer humoristischer wird. Das ist so eine entgegengesetzte Trend.
Ob du zu diesem Trend gehörst, gleich lassen wir kurz nochmal Olli Welke von der Heute-Show reden, denn der hat gegenüber dem Medienmagazin einen interessanten Fakt vermittelt, der dann auch schon wieder ein bisschen Angst macht. Nee, das war nicht dieser Ton. Bitte um Vergebung, aber jetzt.
News. Wir sehen aus wie Nachrichten, aber wer länger guckt, merkt, wir sind gar keine. Gleichzeitig weiß ich, dass es ein paar junge Menschen gibt, die gar keine Nachrichten gucken, aber die Heute-Show. Also wir sind deren einzige Nachrichtenquelle. Ich weiß nur nicht, ob ich darauf stolz sein soll oder ob mir das Angst machen soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil mit dem Weltbild, das wir vermitteln, als einziges aufzuwachsen, das stelle ich mir doch schwierig vor, sagen wir mal so.
Aber die suggestive Kraft solch einer Nachrichtenpräsentation ist natürlich sehr stark, die dazu nicht verführt, aber wo man dann das Gefühl hat, vielleicht dann doch das Wesentlichste einer Woche, kabarettistisch, satirisch, humorvoll aufbereitet zwar, aber dennoch im Verständnis dann verinnerlicht zu haben, weil es sind ja Fakten, die da nicht verdreht werden, der Lustigkeit halber.
Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es an der Stärke von Sendungen wie der Heute schon der Anstalt liegt oder eher an der Schwäche von normalen Nachrichtensendungen. Also wie sie Informationen rüberbringen, wie sie über was informieren und was sie weglassen und so weiter. Und ich glaube, das haben wir in Amerika in den letzten 10 Jahren auch schon erlebt, dass die Daily Show für die jungen Leute in Amerika die Informationsquelle Nummer 1 ist. Und ich glaube, es liegt eher wirklich an den immer schlechteren Nachrichtenvermittlungen der Originalmedien.
Alex, es liegt nicht vielleicht daran, dass die Welt zu kompliziert ist, sie in, was weiß ich, 1,30 zu erklären und dass man es denn bei Nachrichtensendungen darauf belässt, dass man sagt, wir transportieren einfach nur die News?
Ja, also die reine Information ist ja in der Regel, entweder bringt die einen emotional extrem runter oder extrem hoch, also das heißt also, ein Unterhaltungswert ist da nicht drin, da habe ich vielleicht gar keine Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Das heißt, Sendungen wie Anstalt, Heute Show etc., die bringen ja auch Leute, die sich normalerweise überhaupt nicht mehr mit Politik beschäftigen wollen, dazu, dass sie dann wenigstens noch die grundlegenden Infos haben, was gerade abläuft. Und die hat man dann vielleicht satirisch vermittelt bekommen, aber man hat ja trotzdem ein Gefühl, was draußen los ist.
Ich meine, wenn du sagst, die Welt wird immer komplizierter, warum müssen denn die Beiträge immer noch bei 1,30 sein? Ich meine, wenn es immer komplizierter wird, warum wird die Tagesschau denn nicht auf eine halbe Stunde gezogen? Da sind wir wieder bei diesen Traditionen. Also warum muss das eine Viertelstunde sein? Wenn die Welt immer komplizierter wird, dann macht die Nachrichten auch immer erklärbarer und dann verlänger sie.
Ja, du bist jetzt in der komfortablen Situation, in dem Fall nicht ARD aktuell Chef zu sein, sondern dein eigener freier Chefredakteur. Mhm. Und du hast ausgehend von deinen journalistischen Erfahrungen als junger und naiver Frager etwas kreiert, wo ich auch dachte, deswegen habe ich dich eingeladen und deswegen haben wir diesen langen Vortext versucht über John Oliver, John Stewart, man müsste vielleicht auch noch Jan Böhmermann ein bisschen mit reinholen, der mit seinem Varoufakis-Fake ja doch auch arg die Medien kritisierte über diese reflexartige Vorverurteilung und das Nichtbemerken von Günter Jauchs Fehler oder der Redaktion besser gesagt. Also die Frage, die ich dir stellen will, ist, hast du das als Trend für dich erkannt und hast gesagt, ich brauche jetzt eine Kunstfigur, weil ich mit Jung und Naiv nicht weiterkomme?
Nein, ich habe einfach nur das als Resultat, also der Cyber Report ist einfach nur ein Resultat daraus, was wir in ein Jahr lang in der BBK erlebt haben, also in der Bundespressekonferenz, was man da zu hören bekommt und man lernt nach und nach, wie die Bundesregierung informiert. Ne? Also die meisten Kollegen sitzen da und holen sich die Informationen ab, die sie brauchen. Wir möchten ja eher dadurch, dass wir da drin sitzen, vermitteln, wie die Bundesregierung informiert und nicht, was sie sagt.
Also muss man dazu sagen, du bist also dann auch neben den ganzen Journalisten und stellst aber deine Fragen und die stellst du dann online.
Genau.
Mit den Antworten
natürlich. Das machen wir transparent, was wir gefragt haben und was für Antworten gab. Und der Cyber Report ist einfach nur eine Weiterführung dieser ganzen Sache, weil die Bundesregierung schafft es ja fast nie mal deutlich zu sagen, was sie wirklich meint.
Und wir haben mal 51 Sekunden des Anfangs der ersten Folge rausgesucht. Jetzt muss man sich optisch dich etwas anders vorstellen, als du jetzt hier im Studio bist. Also das Twitter-Foto, was dich jetzt aktuell zeigt, ist nicht das, was, ja.
Ich habe meinen Bart auch angeklebt, Jörg, das siehst du gerade.
Also du bist richtig aalglatt, du bist so ein bebrillter, aalglatter PR-Mann, der uns erklärt aus
einem Ich wollte wie ein Regierungsvertreter aussehen.
Wie ein Pressesprecher.
Ja. Oder wir wollen jetzt die Garde der, also es gibt also auch Pressesprecher, die anders aussehen. Ja. Aber ich wollte nur damit sagen, du hast dich bewusst umdesignt, was man jetzt im Radio nicht hört. Es sei denn, wir twittern jetzt hier noch schnell ein Bildchen. Und dann hören wir einfach mal rein, was du sagst in deiner ersten Folge.
Kinder unter 18 Jahren dürfen hierüber nicht informiert werden. Bitte abschalten.
Hey, hier ist eure Bundesregierung.
Abschalten, habe ich gesagt.
Wir fühlen uns nicht richtig verstanden. Das ändern wir und teilen euch ab sofort auf YouTube mit, was wir wirklich meinen. Ich bin der neue Bundesinternetsprecher Stefan Zalbert und ich führe euch ab sofort durch das Regierungsprogramm. Für die erste Folge habt ihr euch gewünscht, dass wir zum Thema Folter Stellung nehmen. Kein Problem. In der ersten Folge erklären wir euch, warum wir nicht mit den Amerikanern befreundet sind und warum wir sagen, fuck Folter.
So machen wir das nicht zu unserem Wohle, sondern zum Wohle aller Menschen in Deutschland, zum Wohle Europas.
Ja. Ja, nur ein ganz kleiner Ausschnitt, damit man ungefähr ein bisschen sinnlich versteht, dass du da eine Kunstfigur entwickelt hast und spielst den Erklärbär. Ist das, bin ich dir da jetzt...
Der Pseudo-Erklärbär, klar.
Nee, der Pressesprecher der Bundesregierung, der Bundesinternetsprecher, der kein Blatt von Mund nehmen muss, genau. Weil er ja nur im Internet unterwegs
genau.
ist.
Er kann ehrlich sein mit den Leuten da draußen, genau. Im Gegensatz zu dem Originalregierungssprecher, der die Journalisten ja verleiten muss.
Also du übersetzt Steffen Seibert, um das mal deutlich zu sagen.
Ich übersetze die Mitglieder der Bundesregierung und auch, was Steffen Seibert und was die Regierungsvertreter sagen, aber auch natürlich, was Angela Merkel, der Bundesinnenminister, Verteidigungsministerin, sagen.
Übrigens, bei Twitter ist schon das Foto draußen, das war vor 10 Minuten schon draußen. Aber man kann dich auch bei Jung und Naiv auf deinem YouTube-Kanal natürlich finden. Ja, aber erst nach der Sendung bitte, nicht währenddessen. Wir wollen noch mal ganz kurz die Reaktion einholen, bevor wir hier das Studio räumen müssen.
Ich wollte einen anderen Punkt reinbringen, wo wir dann vielleicht den Abschluss zum Anfang bringen. Ich habe das Gefühl, dass Journalisten vielleicht genau das werden oder immer mehr werden, um die Wirklichkeit zu beschreiben, was die Politiker schon längst sind, nämlich Schauspieler. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in der ganzen Sache. Da müssen sich viele Kollegen auch vielleicht mal mit auseinandersetzen.
Gibt es schon Reaktionen außer Abrufe? Also von Seiten der Bundesregierung? Finden die das lustig, was du da machst?
Ich habe noch nicht nachgefragt und die Hälfte ist auch noch im Urlaub.
Alex, wie bist du mit dem Format zufrieden? Wird es da noch Entwicklung geben? Du produzierst das ganz eher.
Ja, da wird es noch Entwicklung geben. Das war jetzt so unser erster Wurf. Quasi. Wir sitzen immer in der Bundespressekonferenz, dann wird eine Frage gestellt und dann, bevor der Sprecher antwortet, driften seine Augen immer so ins Nichts. Und man überlegt sich immer, okay, jetzt gehen sie erstmal durch, was sie nicht sagen dürfen, weil es zu direkt ist. Ja. Und dann umschreiben sie das blumig und machen so ein bisschen Brainstorming zum Thema der Frage. Und unser Ziel war quasi diese Gedanken, diese direkten Gedanken. Quasi darzustellen. Also was wir denken, was sie in dem Moment denken.
Ich meine, das ist am Ende auch ein bisschen Selbsttherapie von uns. Also man wird eigentlich so frustriert von dieser ganzen politischen Realität, von der politischen Wirklichkeit, dass wir einfach nur mit einem anderen Ansatz das eigentlich nur aushalten können und damit klarkommen.
Der Nebeneffekt ist, dass ihr auch bestimmte Dinge ganz gut erklärt, was möglicherweise auch dann die zur Kenntnis nehmen, die sich von der Politik bereits ja nicht abgewendet haben, aber dann doch
die politisch Desinteressierten nennen wir die.
Genau, so genau. Kann man es sagen. Vielen Dank, Alex Theiler und Thilo Jung, für den Besuch im Studio. Und gerne. Jetzt gibt's natürlich wieder, ganz logisch zu dieser Zeit, den
Radio 1.